Also hallo miteinander und willkommen zurück zur Einführung der Systemprogrammierung. Ich hoffe, dass Sie die erste Übung interessant gefunden haben. Es gab noch eine Sache, auf die ich hingewiesen wurde, und zwar die Liste der MIPS-Befehle, die Sie verwenden können und die für Sie relevant ist, die findet sich auch auf der Kurs-Webseite links unten in der Ecke. Ich hoffe, dass das die meisten von Ihnen gesehen haben, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass das nicht für alle von Ihnen offensichtlich war. Also ich habe das offensichtlich nicht fett genug auf der auf dem Arbeitsblatt markiert. Ich hoffe, dass ich es markiert habe. So, heute möchte ich mal ein bisschen weitermachen mit den Gründen, aus denen wir uns überhaupt mit diesen Systemtechniken beschäftigen. Und zwar mit der Performance möchte ich mich heute beschäftigen, sobald das Gerät funktioniert. Ach, das geht auch so. Also, ein typisches Problem, das Sie in der Praxis haben, ist, dass Ihr Kollege zu Ihnen kommt und Ihnen sagt, wir haben hier einen Server, den haben wir vor 5 Jahren hingestellt, der rattert da irgendwelche Programme durch und der ist jetzt zu langsam. Wir haben jetzt 20% mehr Arbeit als früher und das System ist einfach nicht mehr schnell genug dafür. Was könnte man da jetzt machen? Sagen wir mal, das ist ein Programm, Sie haben den Source Code dazu, Sie wissen genau, was für Werkzeuge Sie dazu brauchen, die haben Sie alle da rumliegen. Was machen Sie? Refactoring wäre ein Ansatz. Sie schauen sich den Code an, schauen nach, ob das strukturelle Schwächen gibt, die vielleicht performancekritisch sind, untersuchen das Programm entsprechend. Ja, andere Vorschläge? Hardware aufbauen? Ja, genau. Sie nehmen einfach einen neuen Prozessor, stecken den rein, schauen mal, ob das hilft. Und wenn der Rechner wirklich 5 Jahre älter ist, dann ist das wahrscheinlich sogar die richtige Lösung. Denn seien wir ehrlich, wenn das System nur 20% langsamer ist, 5 Jahre alt, wenn Sie einfach ein bisschen mehr Speicher reinstecken, ein bisschen mehr, wie gesagt, neuerer Prozessor, Betriebssystem-Update vielleicht reinmachen, alte Sachen runtermachen, SSD reinstecken, das kann gewaltige Unterschiede verursachen. Also es gibt viele Sachen, die Sie verwenden können, um Ihre Programme schneller zu machen. Nicht alle davon haben damit zu tun, dass Sie sich wirklich die Programme im Detail anschauen. Und in der Praxis ist es sinnvoll, immer nach denen zu schauen, die Sie am schnellsten an Ihr Ziel bringen. Und wenn Sie für 500 € einen neuen Rechner kaufen können, dann ist das sicher deutlich weniger, als Ihr Arbeitgeber für Sie bezahlen würde, wenn Sie da 1-2 Wochen versuchen, den Code umzuschreiben. Gut, im Prinzip ist das natürlich so schön, aber in der Praxis müssen wir alle von diesen Ebenen bearbeiten können. Aber nicht nur bearbeiten können, wir müssen sie auch analysieren können. Wir müssen auch herausfinden, was es denn wirklich bedeutet, dass wir schneller geworden sind oder nicht schneller geworden sind. Dafür gibt es eine Standarddefinition, das sogenannte Speedup, die ich Ihnen hier vorstellen möchte. Und die Definition ist einfach nur, dass Sie die alte Laufzeit vor der Beschleunigung nehmen und durch die neue Laufzeit nach der Beschleunigung dividieren. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel ein System haben, das vorher 2 Stunden gebraucht hat, das jetzt nur eine Stunde braucht, haben Sie ein Speedup von 2. Und mit dieser Standardkennzahl kann man dann relativ gut diskutieren und argumentieren, warum dieses oder jenes System brauchbarer ist. Ich habe Ihnen jetzt mal eine Liste von aktuellen Prozessoren rausgesucht, um mal zu demonstrieren, was Sie so jetzt, wenn Sie Ihren Rechner schneller machen wollen, sich raussuchen könnten, um diese Beschleunigung zu verursachen. Also Sie haben jetzt das Programm auf einem alten System laufen, sagen wir mal, Sie haben das Mainboard voll ausgelastet schon, also Sie müssen jetzt wirklich ein neues Mainboard verwenden. Sie haben aber den Quellcode, können Sie also auf eine neue Architektur neu übersetzen. Welche davon suchen Sie sich aus? Wir haben hier eine große Liste mit die meisten Prozessoren davon haben 64-Bit-Register, einige davon haben 32-Bit-Register, insbesondere die für Smartphones. Dann haben wir Kerne von 4 ist das Minimum, was es inzwischen noch gibt, ich bin überrascht. Bis 61 beim Xeon Phi. Instruktionsset-Architekturen von PowerPC über Intel bis MIPS 64 und Taktfrequenzen in allen Raten von 1 GHz bis hoch zu, was ist das größte, was ich habe, 5,5 GHz für den IBM Z dort oben. Die 6-Kerne, bei dem übrigens konnte ich keine offiziellen Dokumentationen dazu finden, was das ist. Diese Zahl ist von Wikipedia. Ich hoffe, dass sie richtig ist, aber gut, die müssen Sie eh nicht auswendig lernen. So, also wir haben all diese verschiedenen Faktoren, die wir da haben und nach denen wir entscheiden können, welche von diesen Prozessoren wir nehmen wollen, was für ein Board wir uns dazu aussuchen wollen. Und wir wissen jetzt aus dem ersten Blick vielleicht nicht, was da das richtige Kriterium ist, auf das wir schauen sollen. Ist es die Registergröße? Ist es der Befehlssatz? Ist es irgendwas Besonderes am System, dass es bestimmte Instruktionen vielleicht unterstützt? Oder dass es einfach besonders gute Speicheranbindung hat. Und all das sind Kriterien, die durchaus relevant sein können. Ich will Ihnen deshalb mal ein paar Beispiele geben von Situationen, in denen das eine oder das andere Kriterium jeweils wichtig ist oder nicht wichtig ist. Fangen wir mal an mit den Prozessorkernen. Heutzutage reden die Leute gerne darüber, dass sie jetzt endlich ein 8-Core-System oder ein 12-Core oder vielleicht sogar ein 61-Core-System haben. Und all das sind durchaus Sachen, die man haben kann, aber bringt es uns wirklich etwas? Die Idee davon, mehrere Prozessorkerne zu haben, ist, dass sie unabhängig voneinander komplett unterschiedliche Berechnungen ausführen können. Das heißt, ein Prozessorkern führt ihr eines MIPS-Programm oder anderes Programm aus, andere Kern führt das andere Programm aus und diese beiden haben relativ wenig miteinander zu tun, außer dass sie im gleichen System sitzen. Ist jetzt etwas vereinfacht, wir werden später sehen, dass es noch etwas interessanter wird. Und ein Beispiel, bei dem diese Kerne zum Beispiel sehr nützlich sein können, ist, wenn Sie eine Websuchmaschine implementieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Suchmaschine, Sie haben Anfragen, die daherkommen und Sie wollen jetzt all die Seiten finden, die zu dieser Anfrage passen. Nun, normalerweise, was Sie nehmen, ist, Sie gehen durch all Ihre Webseiten durch, schauen nach, welche Webseite zutrifft und schreiben die alle in eine Ergebnisliste rein. Das funktioniert sicher. Aber Sie können auch einfach Ihre Liste von Webseiten in vier teilen, wenn Sie jetzt vier Kerne zum Beispiel haben, und jeden von den Kernen separat durch diese Liste durchgehen lassen. Auf diese Weise erzielen Sie eine Beschleunigung. Wenn Sie beispielsweise zu Google gehen und sich anschauen, wie das da funktioniert, die haben da mal 10.000 Rechner laufen, die diese ganzen Webseiten nehmen. Jeder Rechner hat ein Zehntausendstel der gesamten Webseitenmenge und jeder von diesen Rechnern bearbeitet die Webseite einzeln. 10.000 mag jetzt vielleicht viel klingen, aber das ist da relativ normal. So, wenn man das Ganze dann natürlich durch hat, müssen die Seiten noch kombiniert werden, aber das ist verhältnismäßig wenig im Vergleich zu dem, was man zum reinen Suchen reinstecken muss. So, ein Beispiel, bei dem es aber nicht so gut funktioniert mit den Prozessorkernen, ist, wenn Sie jetzt einen bereits sortierten Binärbaum haben und darin etwas suchen. In diesem Baum haben Sie jetzt in jedem Knoten eine Indikation dazu, wo Sie als nächstes hingehen müssen, nach links unten, nach rechts unten, je nachdem, ob Sie größer oder kleiner sind. Und egal, wie viele Kerne Sie draufwerfen, das wird nicht wirklich schneller werden. Es gibt ein paar Tricks, mit denen Sie spekulativ durchsuchen können, aber richtig gut funktionieren die alle nicht. Also da müssen Sie dann wesentlich mehr Kerne reinstecken, als das, was Sie nachher als Speedup bekommen. Das heißt, zusätzliche Kerne sind nicht bei allen Problemen notwendigerweise nützlich und selbst ein Problem, bei dem sie theoretisch nützlich sein könnten, denn es gibt ja schöne Theoreme darüber, wie das Ganze funktionieren kann, sind in der Praxis unter Umständen dann doch nicht wirklich praktisch. Die nächste Sache, die man machen kann, ist einfach den nächst schnelleren Prozessor zu nehmen, also eine höhere Taktfrequenz zu suchen. Das war lange Jahre der Standardansatz, um Dinge zu beschleunigen und tatsächlich ist das auch eine Sache, die relativ gut funktionieren kann. Die Idee der Taktfrequenz ist, um nochmal auf den Hintergrund hinzuweisen, dass wir den Prozessor in der Ausführung von einzelnen Befehlsschritten beschleunigen. Wenn wir uns vereinfacht mal unsere MIPS-Prozessor vorstellen, dann können wir uns vorstellen, dass jeder Befehl in genau einem Zyklus ausgeführt wird. Ist nicht ganz wahr, aber zur Vereinfachung nehmen wir das jetzt in der ersten Hälfte der Vorlesung mal so an. Ich zeige Ihnen später, wie es wirklich aussieht. Ich zeige Ihnen sogar relativ bald, wie es wirklich aussieht. Und stellen wir uns vor, dass jeder von diesen Zyklen dann immer genau auf einen Befehl abgebildet ist. Wenn ich jetzt also die Taktfrequenz verdopple, sagen wir mal von 1 GHz auf 2 GHz, heißt das, dass die Zeit, die ich in einen Zyklus reinstecken muss, sich halbiert und entsprechend verdoppelt sich die Geschwindigkeit, mit der ich ein Programm ausführen kann. Theoretisch, wenn sonst nichts mehr vom System abhängt. Also sollte eigentlich wunderschön schnell gehen. Wenn ich jetzt also meine Blinkanlage hier zum Beispiel nehme und die war vorher auf, sagen wir mal, 50 Hertz getaktet, also 25 mal in der Sekunde konnte ich an- und ausschalten. Das könnte ich jetzt einfach hochbeschleunigen, wenn ich das Ganze auf 1 MHz hochschalte und dann mein Blinkmuster wesentlich schneller durchschalte. Ob ich davon was habe, ist die andere Frage, aber Punkt ist, ich kann es auf diese Art und Weise beschleunigen. So, jetzt habe ich gesagt, wir nehmen mal an, dass eine Instruktion einen Zyklus braucht. Das ist natürlich nicht so. Das wäre sehr vereinfachend, denn verschiedene Instruktionen sind verschieden komplex, brauchen verschiedene Dinge, die erst im Prozessor durchlaufen müssen. Und hier sind mal Beispiele davon, wie viele Zyklen wirklich solche Instruktionen brauchen, vom MIPS R10.000. Das ist ein nicht mehr ganz so aktueller Rechner, aber da er in das MIPS-Konzept gut reinpasst, habe ich ihn hier mal aufgeführt. Die Zahlenwerte für aktuelle Prozessoren sind teilweise aber ähnlich. Also für Quadratwurzel, bei Intel hatte ich mal nachgeschaut, ich glaube, das war sogar noch mehr. Das war, glaube ich, 49 oder sowas in Divisionen, waren 25 Zyklen bei einem Das war Sandy Bridge, glaube ich, gewesen. Also die Verhältnisse zwischen den Zahlen können sich grob ähnlich vorstellen. Wir sehen hier zum Beispiel, dass die Ganzzahlmultiplikation hier mehrere Zyklen brauchen kann. Quadratwurzel langsam, unterschiedliche Langsamkeit, je nachdem, ob wir das Ganze mit 64-Bit oder mit 32-Bit durchrechnen. Und auch unterschiedlich, ob wir das Ganze mit Fließkommazahlen machen oder mit Ganzzahlen. Sie sehen hier überraschenderweise, dass die Multiplikation bei Ganzzahlen langsamer ist als die Multiplikation bei Fließkommazahlen. Das macht eigentlich keinen Sinn, da die Ganzzahlen einfacher sind, aber man hat einfach diesen Prozessor auf Fließkommazahlen getrimmt und optimiert. Und so etwas finden Sie auch in moderneren Systemen teilweise. So, wie gesagt, die Befehle können verschiedene Taktzyklen beinhalten und deshalb wollen wir oft wissen, wie gut der Prozessor ausgelastet wird. Also wie viele Instruktionen er wirklich ausführen kann. Dazu verwenden wir Kennwerte, die sich CPI bzw. IPC nennen, die ich Ihnen mal definiert habe. Und zwar, CPI ist die Anzahl von Zyklen, die Sie im Schnitt brauchen, um eine Instruktion in Ihrem Programm auszuführen. IPC ist der Kehrwert davon. Wie viele Instruktionen kann ich pro Zyklus ausführen? Diese Formeln können Sie in der nächsten Übung verwenden. Die sind jetzt im Moment vielleicht noch ein bisschen skurril, weil es scheint so, als ob das ja festgelegt ist, wie schnell das Ganze laufen muss, abhängig davon, welche Instruktionen ich ausführe. Aber ich zeige Ihnen später noch Sachen, mit denen wir die CPI etwas beschleunigen können oder verbessern können. Diese Instruktionen können Sie auch auf aktuellen Rechnern messen. Wenn Sie Linux verwenden, können Sie etwas namens PAPI verwenden, um das Ganze durchzuführen, oder ein Programm namens Perf. Das druckt Ihnen aus, wie viele Zyklen Sie in Ihr Programm gesteckt haben, wie viele Instruktionen Sie ausgeführt haben von Anfang bis Ende. Halbwegs genau. So, also jetzt haben wir uns die Taktfrequenz angeschaut und gesagt, Taktfrequenz ist eine Möglichkeit, ein Programm zu beschleunigen. Hier ist jetzt mal ein positives Beispiel, bei dem Ihnen die Taktfrequenz wirklich etwas bringt. Sagen wir mal, Sie möchten den größten gemeinsamen Teiler berechnen von zwei Zahlen, dann ist das ein rekursiver Algorithmus, so wie er normalerweise niedergeschrieben wird. Implementieren werden Sie ihn aber üblicherweise nicht rekursiv, sondern als Schleife. Und wenn Sie das machen, dann kann der komplette Algorithmus allein in Registern und arithmetischen Operationen in den Registern abgebildet werden. Auf MIPS werden Sie da den Divisionsbefehl verwenden, der Ihnen immer das Modulo gibt, den Rest und dann eine enge Schleife. Das sind ein paar Befehle, die Sie fast alle schon gesehen haben. Und je nachdem, wie schnell Sie den Rechner takten, desto entsprechend schnell wird das Programm ausgeführt. Das wird unmittelbar beschleunigt dadurch, dass Sie die Taktfrequenz erhöhen. In diesem Fall also funktioniert die Taktfrequenz hervorragend. Wenn Sie jetzt aber, wie hier gesagt, das ist jetzt aber keine so häufige Situation, der Sie begegnen, aber es gibt durchaus negative Beispiele. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Webserver haben, der nichts anderes macht, als irgendwelche Webseiten von der Festplatte ins Internet zu stellen, dann ist eigentlich relativ egal, wie schnell Ihr Prozessor ist, da das, worauf Sie die meiste Zeit warten, die Festplatte sein wird oder das Internet. Sprich, in Situationen, in denen der Prozessor nicht wirklich wichtig ist, macht es keinen Sinn, den Prozessor zu beschleunigen. Eine andere Sache, die Sie austauschen können, sind die Befehlssätze. Das kann Ihnen unter Umständen etwas bringen, insbesondere in der wissenschaftlichen Informatik ist das sehr beliebt, dass man für bestimmte Operationen, die sehr häufig ausgeführt werden müssen, spezielle Befehlssätze installiert. Und entsprechend ist es auch wichtig für uns, dass wir die verschiedenen Befehlssätze miteinander vergleichen können, dass wir schauen können, was können die einen Befehlssätze gegenüber den anderen Befehlssätzen, in so, wie vielen Zyklen. Und die wesentlichen Unterscheidungskriterien, die es gibt, habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Es gibt zum einen Speicherzugriffsmodi, also wie kann mein Prozessor auf den Speicher zugreifen. Dann gibt es Adressierungsmodi, wie kann der Prozessor auswählen, an welcher Stelle in den Speicher er zugreift. Dann die Operandengrößen und die Operandentypen, das sind in unserem Fall bei MIPS meistens die Register. Was für Register kann ich reintun, was für Codierung von Informationen verwenden die. Und die Operation selbst natürlich, das offensichtlichste Kriterium. Zum Schluss dann natürlich auch noch die Codierung der Operationen, wobei die auf den ersten Blick für Sie eigentlich relativ irrelevant zu sein scheint. Lediglich nachher dann, wenn Sie sich überlegen, wie viel Speicher brauche ich denn, um dieses Programm im Speicher abzulegen, dann macht es ein bisschen Unterschied, ob Sie jetzt breite Instruktionen haben oder eher schmale, kompakte Instruktionen. Schauen wir uns mal einige davon konkret an. Das erste, was ich hier habe, sind die Speicherzugriffsmodi. Und da gibt es zwei wesentliche Architekturen oder zwei wesentliche Konzepte, wie Architekturen entworfen werden. Das erste Konzept davon auf der linken Seite ist die Registerspeicherarchitektur. Das ist ein sehr generisches Konzept. Bei diesem Konzept erlauben Sie eigentlich Ihrem System relativ wild Register und Speicher miteinander zu mischen. Das hier ist jetzt ein Beispiel vom Intel-Prozessor. Hier habe ich in der unteren Zeile einen Addierbefehl, der direkt beim Addieren aus einer Speicheradresse liest, dieses EBX, und diesen Wert auf das Register EAX drauf addiert. EAX und EBX sind Register auf dem Intel-Prozessor. Und Sie sehen, das haben wir bei dem MIPS-Prozessor nicht. Beim MIPS-Prozessor, wenn wir addieren, addieren wir immer zwei Register oder ein Register und einen Direktoperanden. Hier können wir noch munter Speicheradressen hinzumischen. Natürlich, das habe ich Ihnen ja schon letztes Mal verraten, in Wirklichkeit wird dieser Befehl dann genommen und wird in einen MIPS-artigen Befehl übersetzt und dann intern im Prozessor eher so wie auf einem MIPS-Prozessor ausgeführt. Aber so könnten Sie das in Intel Assembler schreiben. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Ladeschreibarchitektur. Das ist das, was wir im MIPS auch haben, also Ladebefehle, Schreibbefehle und das war's. Das sind die einzigen Möglichkeiten, auf den Speicher zuzugreifen. Und diese Architektur ist bei diesen Prozessoren, die ich hier erwähnt habe, relativ beliebt. Das, was ich jetzt hier ein Beispiel vom Alpha-Prozessor, den es leider nicht mehr gibt. MIPS, wie gesagt, ARM finden Sie dort auch, Spark, verwenden alle dieses Verfahren. Und welches davon besser ist, kann man sich darüber streiten. Wie gesagt, intern innerhalb der Prozessoren hat sich die Ladeschreibarchitektur durchgesetzt, aus verschiedenen architekturellen Gründen, die wir teilweise auch heute sehen werden. Die Registerspeicherarchitektur hat sich als kompakte Art und Weise herausgestellt, Sachen zu repräsentieren, wird aber heutzutage bei neuen Befehlssätzen, na gut, neue Befehlssätze gibt es eigentlich nicht mehr so richtig, nicht mehr so häufig verwendet. Ist das wirklich wahr? Streichen Sie diese Aussage. Will ich mich nicht darauf festlegen. Wie gesagt, es werden wenige neue Befehlssätze heutzutage noch entwickelt. So, das nächste, was wir haben, sind die Adressierungsmodi, also die Arten, wie ich auf bestimmte Informationen, bestimmte Speicherquellen zugreifen kann. Die einfachste Art oder eine der beiden einfachsten Arten, die wir schon beim MIPS-Prozessor gesehen haben, ist, dass wir einfach ein Register selbst nehmen. Dass wir also sagen, ich lade aus diesem Register, schreibe in dieses Register, Sie geben also nur die Registernummer an. Das andere, was Sie schon gesehen haben, sind die Direktoperanden. Wenn Sie ein Register um 1 erhöhen wollen, dann greifen Sie auf ein Register zu, greifen auf einen Direktoperanden zu und schreiben das Ergebnis wieder in ein Register zurück. Was Sie auch schon gesehen haben, sind Speicheroperanden. Und das haben Sie auf der letzten Folie gesehen, genau. Speicheroperanden sind also die Operanden, bei denen Sie direkt eine Speicheradresse angeben. Und die gibt es in zwei Fassungen. Erstmal die einfachen Speicheroperanden, wie Sie sie hier sehen. Und dann Speicheroperanden mit sogenannten Distanzadressen. Die Idee einer Distanzadresse ist, dass die Speicheradresse im RAM, auf die Sie zugreifen wollen, nicht direkt im Register drin steht, sondern dass das Register einer der Faktoren ist, die Sie bei der Berechnung dieser Speicheradresse verwenden. Hier haben wir jetzt das MIPS-Beispiel, dass wir ein Register T0 nehmen und dann nochmal die Zahl 1000 Hex drauf addieren und dann von dieser Adresse laden. Das ist ein Ladebefehl, ja. Und das Ganze kann man noch komplexer machen. Wenn Sie jetzt auf dem Intel-Prozessor sind, dann haben Sie sogar so eine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Was das hier macht, ist, dass es diese Zahl hier nimmt, 8, und addiert auf EBX mal 4 plus EDX. Das Ganze plus 8, das ist die Speicheradresse, von der wir an dieser Stelle laden. Und das ist noch ein relativ harmloser Befehl. Wenn Sie noch weiter zurückgehen zum System 360 und so weiter, dann finden Sie einige hochinteressante Befehlsdesigns, die man sich da damals ausgedacht hat. So, das sind jetzt die Typen und die Arten und Weisen, wie wir auf die Speicheroperanden zugreifen. Die Operandengrößen variieren natürlich auch nochmal. Wenn wir uns den MIPS-Prozessor anschauen, sehen wir, dass der im Wesentlichen mit 32-Bit, 16-Bit und 8-Bit arbeitet. Aber wenn wir ein bisschen weiter zurück in der Zeit gehen, sehen wir auch den Intel 4004 zum Beispiel, der mit 4-Bit-Registern arbeitet. Oder wir sehen den MIPS 64 oder den aktuellen AMD 64, die mit 64-Bit arbeiten. Es gibt sogar auch noch Maschinen wie die VAX zum Beispiel, die mit 36-Bit arbeiten. Es gibt auch noch einige ältere Rechner, die 9-Bit-Bytes verwenden und entsprechend 9-Bit-Werte gut bearbeiten können. Und das 128-Bit ist nicht mal das Größte, was Sie finden. Wenn Sie sich den aktuellen Haspel anschauen von Intel, dann sehen Sie da Register drin mit einer Breite von 512-Bit. gemäß dem AVX2-Befehlssatz. Also da gibt es eine große Bandbreite von Optionen, die Sie haben, was Ihre Registergröße angeht und auch die Informationen, wie die Register in den, wie die Daten in den Registern kodiert sind, unterscheiden sich stark. Wir hatten uns schon mit der Einer- und der Zweier-Komplementdarstellung beschäftigt. Das sind Kodierungen. Dann natürlich die Zeichenkettenkodierungen finden Sie dort unter Umständen. Und Fließkommazahlen sind ganz wichtig, insbesondere wenn Sie die größeren Vektorregister verwenden wollen. Gibt es hier auch, wie ich geschrieben habe, zwei verschiedene Varianten davon, wobei die IEEE-Variante heutzutage die einzige ist, die noch wirklich verwendet wird, außer für historische Daten. So, also wir haben uns jetzt einige Sachen hier angeschaut und erinnern uns auch an einige der Operationen, die wir letztes Mal gesehen hatten. Speicher, Ladebefehle, Sprungbefehle, Systembefehle, das sind alles Operationen, die uns vertraut sind zu einem gewissen Grad, also die wir auf den meisten Prozessoren finden sollten, wahrscheinlich eigentlich auf allen. Aber es gibt auch noch Befehle, die wir nicht auf allen Prozessoren finden können, die sogenannten Spezialbefehle. Das sind insbesondere die Fließkomma- und die Vektorbefehle. Und diese Befehle finden Sie auf vielen aktuellen Systemen, da sie bestimmte Situationen, die heutzutage häufiger geworden sind, beschleunigen. Insbesondere, wenn Sie sich Multimedia-Bearbeitung anschauen, also Skalieren von Bildern zum Beispiel, Darstellen von Filmen, dann brauchen Sie oft Operationen, die die gleiche Berechnung auf mehreren Registern gleichzeitig durchführen. Das ist eine Vektoroperation. Davon werden wir später noch ein bisschen mehr sehen. Fließkomma-Befehle ebenfalls brauchen Sie, brauchen ist relativ, sind sehr nützlich, wenn Sie mit Kommazahlen rechnen wollen, um es mal ganz informell zu sagen. Dann gibt es noch ganz andere Befehle, die Sie finden können in realen Prozessorarchitekturen, zum Beispiel die Präfixbefehle. Die sind auf dem Intel-Prozessor und soweit ich weiß, gab es die auf dem VAX-Prozessor auch, relativ beliebt. Hier haben wir zum Beispiel den Befehl REP. Was dieser Befehl macht, ist, dass er den nächsten Befehl so lange wiederholt, bis ein bestimmter Zustand gesetzt ist. Und es gibt noch andere Präfixbefehle, wie zum Beispiel einen, der einen Befehl exklusiv durchführt, sodass parallel ausführende Threads oder parallel ausführende Kerne nicht den gleichen Speicher bearbeiten können. Und Befehle, die die Art und Weise verändern, wie die Speicheradressen berechnet werden des Befehls. Also Präfixbefehle gibt es auch. Werden wir auch MIPS nicht sehen zum Glück, aber Sie sollten mal davon gehört haben, dass es sowas gibt. Und dann, wenn Sie sich den ARM anschauen, finden Sie, ich glaube, es gibt noch ein paar andere, aber ARM ist so das Standardbeispiel, ARM 32 jedenfalls, finden Sie auch noch eine interessante Sache, und zwar die bedingten Befehle. Das sind einzelne Befehle, die erstmal aussehen wie ein normaler Befehl, aber dann drinstehen haben, führe mich nur aus, wenn irgendwas Bestimmtes gilt. Der ARM-Prozessor hat ein spezialisiertes Register, das sich Zustände merkt und zum Beispiel das Ergebnis von Vergleichen in diesem Zustandsregister niederlegt. Und diese bedingten Befehle schauen sich dieses Zustandsregister an und entscheiden je nachdem, was in diesem Register drinsteht, ob der Befehl jetzt wirklich ausgeführt wird oder nicht. Und in diesem Fall hier haben wir einen Verschiebebefehl, der den Inhalt eines Registers in ein anderes Register reinkopiert. Aber dieser Befehl wird nur dann ausgeführt, wenn ein bestimmtes Flag gesetzt ist, und zwar wenn die letzte arithmetische Operation einen Überlauf verursacht hat. Wenn Sie sowas auf MIPS ausdrücken wollen, dann schreiben Sie einen Sprungbefehl und dahinter dann diesen Verschiebebefehl. Es kann allerdings besser sein, diesen Befehl zu verwenden unter bestimmten Umständen. Wenn wir später in dieser Vorlesung sehen, warum Sprünge kompliziert sein können. Allerdings hat sich dieses Verfahren auf ARM nicht durchgesetzt. Für ARM 64 ist dieser Befehl wieder fallen gelassen worden. Und dann haben wir als das wahrscheinlich extrem dessen, was man bisher mit Instruktionsworten versucht hat, die Very Large Instruction Words, die wir bei dem Itanium-Prozessor von Intel finden. Die Idee hier ist, dass wir Instruktionsworte haben, die, wenn ich mich recht entsinne, 128 Bit breit sind. Und in diesen Instruktionsworten ist nicht eine Operation kodiert, auch nicht zwei oder drei. Es sind, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber ich meine, es wäre mindestens ein halbes Dutzend von Operationen, die verschiedene Teile des Prozessors gezielt ansprechen, um auf diese Art und Weise zu verursachen, dass mehrere Berechnungen gleichzeitig durchgeführt werden können. Das ist eine relativ komplexe und low-levelige Geschichte, um den Prozessor anzusteuern. Und es gab viel Prozessorforschung, um herauszufinden, wie man das Ganze denn effektiv machen kann und effizient machen kann. Allerdings, soweit ich weiß, wird der Itanium-Prozessor jetzt nicht mehr weiter groß entwickelt. Von daher gehe ich davon aus, dass Intel diese Richtung im Wesentlichen aufgegeben hat. Korrigieren Sie mich, wenn Sie was anderes wissen, aber ich habe schon bis auf einen Artikel, in dem drauf stand, dass das Verfahren runtergefahren werden sollte, nichts Neues mehr von Intel gehört. So, das Letzte, was wir jetzt noch hatten als Unterscheidungskriterium, war die Codierung von Operationen. Da haben Sie ja bei dem MIPS-Prozessor schon ein wenig was davon gesehen in den letzten Vorlesungen. Sie werden sich auch im Testat wahrscheinlich damit noch etwas detaillierter beschäftigen dürfen. Und hier möchte ich Ihnen nochmal das Beispiel von der ersten Vorlesung zeigen. Das ist dieser Memory Dump, den ich Ihnen da gegeben hatte. Einfach ein paar Bytes von einem Binärprogramm. Und ich hatte Ihnen gezeigt, dass das da oben ein Stück Maschinensprache war. Und hier wollte ich Ihnen jetzt nochmal dekodieren, wie das denn in dem Intel Assembler überhaupt aussieht. Wenn Sie das jetzt nehmen und disassemblieren, finden Sie raus, dass das sich genau in diese Operation hier übersetzt. Und das Erste, was Ihnen ins Auge sticht, ist, wie stark sich die Länge dieser Befehle unterscheidet. Sie haben da zum einen den Syscall, der ist genau wie beim MIPS-Prozessor ein Sprung in den Betriebssystemkern, um irgendwas zu beantragen. In diesem Fall Schreibbefehl, in diesem Fall Programmbeendebefehl. Und der hat 2 Bytes. Und dann haben Sie hier oben diesen MovUps-Befehl, der eine direkte Adresse lädt. Und dieser Befehl hat, ich weiß gar nicht mehr, 10 Bytes Länge. Moment, ja, 10 Bytes. Und wenn Sie sich weiter das Architekturhandbuch durchschauen, werden Sie sehen, dass Intel sogar Befehle mit einer Länge von bis zu 18 Bytes hat. Und das Kürzeste ist, glaube ich, 1 Byte. Das heißt, da gibt es einen wesentlichen Unterschied zu MIPS, den wir hier finden. Die Motivation dahinter ist intuitiv, dass man die Befehle, die häufiger auftauchen, kleiner kodieren will und die Befehle, die seltener sind, breiter kodieren will, sodass man zum einen den Befehlen wirklich Rechnung tragen kann, sodass ich hier zum Beispiel auch noch weitere Stellen angeben könnte, wenn ich möchte, und zum anderen, dass wir das Programm etwas komprimieren können. In der Praxis sehen wir auch, dass die Intel-Programme weniger, also rein der, die Programminhalte, die Maschinenbefehle selbst in Maschinensprache kodiert, weniger Platz verbrauchen als zum Beispiel bei MIPS die entsprechende Kodierung. Ja? Das ist kompliziert. Es gibt einen speziellen Teil des Prozessors, den ich Ihnen später für den MIPS-Prozessor noch ganz grob zeigen werde, den sogenannten Instruktionsdekodierer. Und was der macht, oder auch der Instruction Fetch-Teil arbeitet auch noch mit. Und was dieser Teil macht, ist, dass er sich speziell darum kümmert, herauszufinden, wo denn die Instruktion anfängt, wo sie aufhört und dann diese entsprechenden Teile in den Speicher reinzuladen. Also da müssen Sie einfach ein Stück Silikon zusammenlöten, ja nicht löten, aber zusammenbauen, dass sich darum kümmert, dass da das Ganze richtig funktioniert. Aber Sie haben vollkommen recht, wenn Sie einen Prozessor bauen wollen, haben Sie dadurch wesentlich mehr Aufwand als auf einem MIPS-Prozessor. Und tatsächlich ist es auch so, dass bei dem Intel-Prozessor Sie ja ein separates Teil haben, das sich nur um diese Dekodierung der Befehle kümmert und dann darunter den Teil haben, der dann die MIPS-artigen Befehle ausführt, die Microcodes. So. Also Befehlssätze können Ihnen sehr hilfreich sein. Wie ich schon gesagt habe, wenn Sie numerische Berechnungen machen in den Wissenschaften, dann brauchen Sie Berechnungen mit Approximationen von reellen Zahlen. Und dafür sind natürlich Fließkommazahlen wunderbar geeignet. Wenn Sie oft das Gleiche durchrechnen, dann helfen Ihnen auch Vektoroperationen, mit denen Sie Multiplikationen mit Matrizeninhalten sehr einfach parallel durchführen können, wesentlich schneller als anderweitig. Und das hat sich in der Praxis wirklich bewährt, dieses Vorgehen. Aber nicht alle von diesen Ideen haben sich in der Praxis bewährt. Es gab auch Versuche, dass man bestimmte Sachen, die häufig in Programmiersprachen auftreten, versuchen wollte, durch Hardware-Instruktionen zu beschleunigen. Und ein Beispiel dafür ist die sogenannte Lisp-Maschine. Lisp ist eine der ältesten Programmiersprachen, mit Fortran ganz zu Anfang der Entwicklung von Programmiersprachen entwickelt. Auch eine, muss man sagen, sehr erfolgreiche Sprache, insofern als dass sie viel verwendet wurde, immer noch viel verwendet wird, dass es auch gute Compiler dafür gibt. Und Lisp hat immer einen engen Zusammenhang zur künstlichen Intelligenz gehabt und ist deshalb in diesen Kreisen immer sehr populär gewesen. Und diese Bereiche haben relativ viel Geld, aber sie hatten das Problem, dass sie immer wieder ihre schönen, eleganten Programme in Lisp geschrieben haben, aber die nie so richtig schnell machen konnten, wie die Leute, die das Ganze dann nochmal in Fortran oder C geschrieben haben, die dann aber dreimal so lange brauchten, den entsprechenden Code zu schreiben und viel mehr Bugs drin hatten. Also was hat man sich überlegt? Man könnte sich ja einfach mal eine Maschine bauen, die ganz speziell die Sachen beschleunigt, die MIPS langsam machen. Und was man da gebaut hat, ist eine Maschine, die zum einen bei der automatischen Typsanalyse hilft und zum anderen auch bei der automatischen Wiederverwertung von Speicher hilft. Hat sich da einen speziellen Prozessor zusammengebaut, das Bild kann man relativ schlecht sehen. Hat das Ganze in eine große Maschine reingesteckt. Kann ich hier das Licht mal kurz, nur dass Sie es mal gesehen haben. So sieht das Ding aus. Gab es mehrere Generationen davon. Und das steht jetzt heutzutage im MIT-Museum in Boston, wenn Sie mal vorbeikommen. Sehr sehenswert. Es ist ein kleines Museum, aber hat viele lustige Dinge drin. Und wie gesagt, steht jetzt im Museum. Das Verfahren hat zwar anfangs wunderbar funktioniert, die Hardware hat genau das gemacht, was man machen wollte und hatte auch zu Anfang einen wunderbaren Geschwindigkeitsvorteil, aber während man dann diese Prozessoren immer ein bisschen schneller und ein bisschen schneller gemacht hat, sind die generischen Prozessoren, für die ein viel größerer Markt da war, einfach stetig alle anderthalb Jahre ungefähr um den Faktor 2 schneller geworden und haben in 0, nichts diese Maschinen dann überholt, sodass dann Lisp schließlich auf den das war Mitte, Ende der 80er Jahre, soweit ich weiß, wahrscheinlich sogar auf den Intel-Prozessoren schon schneller war als auf diesen Prozessoren. Will ich jetzt nicht sagen. Zu dem Zeitpunkt war Intel noch nicht so groß, aber der Markt hat sich sehr schnell entwickelt zu der Zeit. Also Sie sehen, Befehlssatzarchitekturen können einen Einfluss haben, müssen nicht. Und all diese Sachen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, sind natürlich nicht die einzigen Dinge, die sich wirklich stark auf die Performance auswirken können. Wenn Sie viele Daten haben, die Sie nicht in Registern unterbringen können, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass Sie schnellen DRAM-Speicher haben, dass der auch gut angebunden ist, dass Sie einen schnellen Bus haben. Wenn Sie noch mehr Daten haben, die Sie gar nicht komplett im RAM abbilden können, dann brauchen Sie vielleicht noch eine schnelle SSD-Festplatte oder schnelle Netzwerkverbindungen. Oder wenn Sie Grafik machen wollen, brauchen Sie eine schnelle Grafikkarte. All das sind Aspekte, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie dann entscheiden wollen, wie Sie Ihr System beschleunigen. Und in der Praxis müssen Sie immer vorsichtig schauen, was will ich machen, was sind die Komponenten, die davon abhängig sind, beziehungsweise die ich beeinflussen kann, und dann, was kann ich tun, um in diesen Komponenten speziell die Beschleunigung, die ich möchte, zu verursachen. Also, zusammenfassend, Performance ist ein Thema mit vielen hineinspielenden Faktoren. Manche davon sind spezielle Eigenschaften des Prozessors, können über die Taktfrequenz beeinflusst werden, und muss aber nicht so sein. Es gibt da diesen Megahertz-Mythos, oder gab es, ich weiß nicht, wie populär das noch ist, dass wenn ich zweimal so schnelle Taktfrequenz habe, ich einen zweimal so schnellen Prozessor habe. Ist natürlich nicht so, hängt immer vom Problem ab, das Sie bearbeiten wollen. Wenn Sie Ihren größten gemeinsamen Teiler haben wollen, dann ja, das ist wahr. Aber auch dann muss es nicht wahr sein, denn es kann ja sein, dass der Prozessor doppelt so schnell getaktet ist, aber die Befehle einfach doppelt so viele Zyklen brauchen. Ist jetzt nicht der Standardfall. Normalerweise unterscheiden sich diese Zyklenzahlen ja nicht so stark zwischen den Generationen, aber im Prinzip sagt Ihnen der Takt relativ wenig darüber, wie schnell wirklich der Prozessor ist. Also Taktfrequenz kann interessant sein, kann relevant sein. Zwischen Prozessoren der gleichen Generation ist es üblicherweise aussagekräftig, aber Prozessoren von verschiedenen Prozessorgenerationen oder gar verschiedenen Architekturen, da sagt Ihnen die Taktfrequenz nicht so viel. Relevant sind auch IPC und CPI als Kennwerte, das werden wir später noch sehen, wofür wir die brauchen und was wir mit denen machen können. Und natürlich können wir auch, wenn wir Spezialhardware hinzufügen, versuchen damit unsere Programme zu beschleunigen, brauchen dazu allerdings teilweise auch Änderungen in unseren Programmen. Taktfrequenz hochschalten, müssen Sie nichts am Programm ändern, aber zusätzliche Kerne einbauen, müssen Sie unter Umständen Ihr Programm komplett umschreiben. So, haben Sie zu dem Teil, den ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, Fragen noch? Okay, also wir haben gesehen, Performance ist relativ vielschichtig. Und deshalb möchte ich Ihnen noch eine letzte Sache zu den Grundkonzepten der Performance sagen. Ich hatte Ihnen ja jetzt gesagt, wenn Sie verschiedene Komponenten haben, sollten Sie sich anschauen, was davon relevant ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das reflektiert sich im sogenannten Gesetz von Amdahl. Und dieses Gesetz ist relevant, sehr relevant in der Praxis, wenn Sie wirklich ein System haben mit einem wirklichen Problem, aber das Problem ist nur ein Teil des Systems. Das ist eigentlich meistens der Standard. Sagen wir mal, Sie haben ein 3D-Spiel und Sie merken, dass Sie eine uralte Komponente drin haben, die, was weiß ich, die Soundeffekte berechnet. Sie wissen, die ist für 16-Bit geschrieben, da sind umständliche Operationen drin, die schreibt ständig in den Speicher, vielleicht sogar noch einen Festplattenzugriff drin, mittendrin. Und Sie glauben, das Ding ist unglaublich langsam. Und all Ihre Spieler sagen Ihnen, ich bekomme im Moment nur, ich weiß nicht, was da die aktuellen Zahlen sind, ich bekomme nur 20 Frames pro Sekunde und ich nehme an, das ist eine geringe Zahl und ich brauche unbedingt 40 oder 60. Wie gesagt, fragen Sie mich nicht, was die aktuellen Zahlen da sind. Und Sie sagen sich, na, kein Problem, das liegt ganz sicher an dieser alten Komponente, also beschleunige ich die mal. Sie knien sich rein, arbeiten 2 Monate dran, das Ding komplett neu zu schreiben, haben es jetzt um den Faktor 1000 schneller gemacht, indem Sie es komplett von Grund auf neu geschrieben haben, speziell für die neuen Prozessoren, stecken es rein, starten Ihr Programm und niemand sieht einen Unterschied. Weil am Ende des Tages diese Komponente vielleicht für sich selbst wirklich unglaublich langsam war, im Vergleich zu allem anderen, aber nur einen Bruchteil der Gesamtlaufzeit des Programms ausgemacht hat. Das messen wir in Amdahls Gesetz. Amdahls Gesetz sagt uns, wenn ich eine Komponente habe, die K% der Gesamtlaufzeit ausmacht, oder K der Gesamtlaufzeit ausmacht, sagen wir mal 0,1 oder so etwas. Oder hier habe ich ein Beispiel, 20%, sagen wir also, es macht 0,2 der Gesamtlaufzeit aus. Und dann ist das maximale Speedup, was ich bekommen kann, indem ich diese Komponente optimiere, gegeben durch 1 durch 1 minus K. Also setzen wir ein, 0,2, 1 durch 0,8, 0,8 sind 4 Fünftel, bekommen wir 5 Viertel. Also maximale Speedup, das ich bekomme für eine Komponente, die 20% der Gesamtlaufzeit ausmacht, ist Speedup von 1,25. Das ist sicher etwas, aber es ist nicht wahnsinnig viel. Also wenn Ihre Kernkomponente da selbst 20% der Gesamtlaufzeit ausmacht, haben Sie unter Umständen wenig gewonnen. Oder weniger, als Sie gewinnen wollten. Sprich, bevor Sie sich reinknien und optimieren, schauen Sie immer nach, was der Grund dafür ist, warum Ihr System nicht so schnell ist, wie Sie es gerne haben möchten. Immer erst verstehen und dann beschleunigen. Bewährt sich in der Praxis. So, ich schlage vor, wir machen jetzt, bevor wir weitermachen, mal 10 Minuten Pause und dann erzähle ich Ihnen, was man so alles gemacht hat, um die Prozessoren schneller zu machen, außer die Taktfrequenz hochzuschalten. Ich möchte Ihnen in diesem Teil der Veranstaltung zeigen, was es so alles an Schritten und Möglichkeiten gibt, wie man Prozessoren schneller machen kann und wie man Prozessoren auch in der Praxis schneller gemacht hat. Und zwar speziell die Teile, die Sie auch betreffen beim Systemprogrammieren oder betreffen können, je nachdem, was Sie genau machen. So, und dazu möchte ich Ihnen mal zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Sie sehen jetzt hier auf der X-Achse die Zeitentwicklung von 78. Die aktuellsten Zahlen, die ich habe, sind von 2010, muss ich dazu sagen, aber das hat sich nicht so stark verändert seither. Und auf der Y-Achse sehen Sie auf einer logarithmischen Skala Zahlen von 1 bis 100.000. Und was die bedeuten, zeige ich Ihnen gleich. Fangen wir mal an mit der ersten solchen Kennzahl, und zwar der Anzahl von Transistoren, die Prozessoren verfügbar haben. Das ist eine relativ gerade Linie, die Ihnen sagt, wie sich diese Anzahl von Prozessoren verändert hat, von 10.000 1978 bis hoch in den mehrfachen Milliardenbereich heutzutage. Das ist das, was Sie als Prozessorarchitekt zur Verfügung haben, um Ihren Prozessor zu bauen. Und Sie sehen, das hat sich stark verändert. Schauen wir jetzt mal, wie sich die Megahertz-Zahl verändert hat. Die hat sich halbwegs abhängig davon verändert, allerdings nicht ganz so stark, wie man sich das vielleicht denkt. Insbesondere 2002 sehen wir einen Knick, mit dem wir uns später noch beschäftigen. Aber Punkt ist, diese Zahlen hängen nicht so unmittelbar zusammen. Und der dritte Punkt ist, wenn Sie sich anschauen, wie performant die Prozessoren wirklich sind, also wie gut sie funktionieren, wenn Sie sie in einem speziellen Benchmark laufen lassen, dann sehen Sie, dass auch da kein hundertprozentiger Zusammenhang besteht, sondern tatsächlich, dass diese gepunktete Linie, also die Performance des Prozessors in einem realistischen Benchmark, kurz Backend, können Sie sich darüber streiten, wie realistisch das für welche Sache ist, aber es ist ein Benchmark, mit dem Prozessor-Performance gemessen wird. Sie sehen, der geht stärker nach oben als die Megahertz-Zahl selbst. Und das stellt doch die Frage, wie passiert das? Wie haben die Prozessorarchitekten das Ganze gemacht? Und also all das folgt aus dem Moore'schen Gesetz, dass wir so alle 18 bis 24 Monate ungefähr die Anzahl unserer integrierten Schaltkreise verdoppeln können. Und die Nutzung davon ist allerdings nicht rein in Erhöhung der Taktfrequenz geflossen, sondern auch in die Konstruktion von zusätzlichen Mechanismen im Prozessor selbst, die beschleunigen sollen. Da haben wir zum einen das Pipelining und zum anderen die superskalare Befehlsausführung, aber auch Dinge wie Caches oder Out-of-Order-Ausführung oder sogar spekulative Ausführungen, die da verwendet werden. Das sind für Sie jetzt wahrscheinlich alles noch relativ vage Begriffe. Pipelining ist die Idee, dass Sie mehrere Befehle hintereinander ausführen können und dadurch den Prozessor besser auslasten. Superskalare Befehlsausführung heißt, dass der Prozessor mehrere Befehle gleichzeitig ausführt. Caches bedeutet, dass Sie sich das merken, was Sie häufiger brauchen. Out-of-Order-Ausführung bedeutet, dass Sie Befehle automatisch umsortieren und spekulative Ausführung bedeutet, dass Sie einfach mal Befehle ausführen und später dann, wenn Sie dann doch nicht gebraucht haben, wieder rückgängig machen. All das sind Techniken, die verwendet werden und dann gibt es noch solche Sachen wie Hyperthreading, die auch so ein bisschen eine Alternative zu superskalaren Ausführungen sind. Wir werden uns heute mit Pipelining und superskalarer Ausführung beschäftigen und nächste Woche werden wir uns dann den Speicher anschauen und entsprechend auch ein wenig in die Caches reinschauen. Die Out-of-Order-Ausführung und spekulative Ausführung werden wir hier nicht behandeln. Also Pipeline-Ausführung. Ich habe ja schon grob angedeutet, worum es darum geht, den Prozessor besser auszulasten. Um zu verstehen, was das bedeutet, werfe ich jetzt mal ein paar Dinge durch die Gegend und erkläre Ihnen dann, dass der Prozessor unterteilt werden kann in mehrere Komponenten, die miteinander zusammenspielen sollten. Und wenn wir uns den MIPS R2000 anschauen, den wir bisher als Grundlage verwendet haben, hat er diese fünf Komponenten, die ich hier aufgeführt habe. Und wenn Sie sich einen moderneren Prozessor anschauen, hat er noch mehr Komponenten. Teilweise mehr als 20 Komponenten bei einigen der aktuellen Prozessoren. Und diese Komponenten haben verschiedene Aufgaben. Hier am Beispiel des MIPS-Prozessors möchte ich jetzt mal durchgehen, um diese Aufgaben zu erklären. Der erste Teil ist ein Teil, der die Instruktionen lädt, also der Teil des Prozessors, der direkt in den Speicher geht, sich die nächsten 4 Bytes holt und sich die merkt. Der nächste ist ein Teil, der diese geladene Instruktion nimmt und partitioniert und schaut, was das für eine Instruktion ist. Dann haben wir einen Teil, der diese dekodierte Instruktion nimmt und tatsächliche Berechnungen, die in der Instruktion beantragt werden, durchführt. Sehen Sie die ALU, das ist die arithmetische logische Einheit, die Berechnungen durchführen kann. Und dann haben Sie eine Einheit hinten dran, die sich mit dem Speicher beschäftigt. Diese Einheit lädt Daten oder schreibt Daten, kann beides. Und ganz zum Schluss haben Sie eine Einheit, die alles, was Sie jetzt berechnet haben, nimmt und wieder in das Zielregister zurückschreibt. 5 Einheiten. Schauen wir uns mal ein klein wenig mehr Detail an. Erster Teil, der Instruktionslader. Dieser Lader nimmt den Programmzähler, nimmt ihn als Index in den Speicher und lädt dann von diesem Index im Speicher den nächsten Befehl und zählt gleichzeitig den Programmzähler um 4 hoch. Also relativ straightforward, was diese Komponente macht. Das nächste, die Instruktionsdekodierung, ist ein sehr interessanter Teil, weil was diese Komponente macht, ist, dass sie die Instruktion nimmt und aus den Registerinhalten all das rausliest, was diese Instruktion braucht oder brauchen könnte. Und nicht nur aus den Registerinhalten, sondern auch vom Direktwert. Das heißt, diese Instruktion geht einfach mal blind davon aus, dass es ein Befehl ist, der alle 3 Register braucht, schaut sich die Stellen in der Instruktion an, in denen die Register stehen. Sie erinnern sich, wir hatten in unseren R-Befehlen hier links den Operationscode, rechts den Funktionscode, dann hatten wir hier die Registerangaben und hier ein bisschen was Ungenutztes. Das heißt, was diese Instruktion macht, sie sagt, wird schon ein R-Befehl sein, lade einfach mal diese 2 Register, die hier angegeben sind, das hier ist ja das Zielregister, und gleichzeitig sagt sie aber noch, aber vielleicht ist sie auch ein I-Befehl und wenn es ein I-Befehl ist, dann ist das hier ein Direktwert. Also gleichzeitig, während ich das mache, nehme ich auch noch dieses Ding, mache hier eine Vorzeichenerweiterung auf einen 32-Bit-Wert, führe das auch noch durch und für die J-kodierten Befehle muss es nichts Besonderes mehr machen. Also dieses Ding macht alles gleichzeitig, was vielleicht gebraucht werden könnte und legt das mal irgendwo ab für den Fall, dass man es wirklich braucht. Und das ist eine schöne Sache, die man in Hardware kann, die man in Software nicht so gut machen kann. So, diese Komponente kann auch einfache Vergleiche durchführen, aber nur Gleichheitsvergleiche. Und wenn Sie sich den Befehlssatz des Prozessors anschauen, werden Sie sehen, dass es nur zwei Befehle gibt, zwei Sprungbefehle, die direkte Hardware-Befehle sind und bedingte Sprünge sind. Und das sind Springe, wenn gleich oder Springe, wenn ungleich. Die sind in dieser Phase schon realisiert. Das heißt, so früh kann der Prozessor schon feststellen, ob er springt oder nicht springt. Warum das wichtig ist, werden Sie später noch sehen. Die nächste und mittlere Phase, also das ist jetzt die dritte Phase, ist die arithmetisch-logische Einheit. Und was die macht, ist, dass sie arithmetische und logische Operationen durchführt. Das heißt, wenn ich hier eine Addition habe, wenn das ein Additionsbefehl war, egal ob mit Direktwert oder nicht, dann nimmt diese Einheit die beiden Eingabewerte, addiert sie, schreibt das Ergebnis raus. Multiplikation genauso, Division und so weiter, wird alles von dieser Einheit ausgeführt. Wenn Sie natürlich nur einen Speicherladebefehl hatten, dann macht diese Einheit nicht so viel, aber sie macht immer noch etwas. Ein Ladebefehl liest ja immer von Register plus Festabstand. Festabstand ist hier als Direktwert kodiert. Register ist eins, das Sie hier angegeben haben. Also für den Ladebefehl muss auch die tatsächliche Adresse hier ausgerechnet werden. Das wird genau von dieser Einheit ebenfalls gemacht. So, wenn dann all diese Sachen ausgerechnet sind, geht es weiter zum Datenspeicher. Der Datenspeicher hat jetzt die korrekte Adresse, wenn Sie einen Schreibe- oder Lesebefehl haben. Der hat auch den Wert aus dem Register geladen, wenn Sie einen Wert schreiben wollen, und kann dann entsprechend Schreiboperationen durchführen. Für die meisten Operationen passiert hier gar nichts. Und in der letzten Phase nehmen wir dann all die Änderungen an unseren Registern und schreiben sie zurück in den Registerspeicher. Hat das soweit Sinn gemacht? Okay, lassen Sie mich wissen, wenn Sie zu den Phasen noch Fragen haben. Die brauchen wir jetzt nämlich. Und jetzt führen wir mal ein kleines Programm aus in diesen verschiedenen Phasen. So, im einfachsten Fall, wenn wir jetzt diese Phasen haben, nehmen wir einen beliebigen Befehl, sagen wir mal den addi-Befehl, laden den in der ersten Phase durch den Instruktionslader. Das heißt, der Prozessor hat jetzt die 4 Bytes, in denen dieser addi-Befehl kodiert ist. Dann wird er dekodiert, das heißt, die 7 wird genommen, wird in eine 32-Bit-Zahl erweitert, indem man Nullen links dran macht. Dann wird gleichzeitig das T0-Register geladen. Beides wird weitergereicht an die ALU, die führt die Addition der beiden durch. Dann geht es zum Datenspeicher, der gar nichts macht. Und dann kommen wir zum Register zurückschreiben, wo dann das Ergebnis der Addition genommen wird und zurück nach Register T0 geschrieben wird. So, jetzt haben wir die grüne Operation ausgeführt. Die zweite Operation kommt jetzt. Das ist eine Speicherladeoperation. Diese wird im ersten Schritt geladen. Im nächsten Schritt nehmen wir jetzt diese Bitcode-Kodierung, das LW, machen wieder eine Erweiterung des Direktwertes, das ist diesmal 0, füllen 0 links mit Nullen auf, sodass wir jetzt einen 32-Bit-0 haben, laden Register S0. Dann rechnen wir 0 plus Inhalt von Register S0, damit wir die tatsächliche Ladeadresse haben. Dann geben wir der Speichereinheit, sagen, ich möchte diesen Wert laden. Und die Speichereinheit gibt uns eine Antwort zurück, die wir dann im letzten Schritt in das Register reinschreiben. So, das funktioniert jetzt erstmal. Das heißt, wir können das Programm somit korrekt ausführen lassen. Aber in jedem dieser Schritte, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, arbeitet immer nur eine von diesen Komponenten. Das heißt, 4 von 5 Komponenten sind hier nicht ausgelastet. Das könnten wir besser machen. Und das ist die Motivation hinter Pipelining. Die Idee ist, wir können ja immer, wenn wir mit einer Phase fertig sind, schon mal die nächste Phase weitermachen. Das heißt, wir laden den Additionsbefehl und während wir jetzt den Additionsbefehl dekodieren, laden wir den nächsten Ladebefehl, dann laden wir den anderen Ladebefehl, während wir die Addition tatsächlich durchführen und den ersten Ladebefehl dekodieren und so weiter. Also viele schöne Operationen direkt hintereinander. Das ist das Wunschbild des Pipelining. Und tatsächlich funktioniert es in einigen Fällen so, wie ich das jetzt hier hingezeichnet habe. Theoretisch, wie gesagt, könnte man da jetzt einen Speedup von bis zu 5 erreichen, indem wir einfach 5-mal so gut das System auslasten wie vorher. In der Praxis ist es nicht ganz so, denn vorher, bevor wir dieses Pipelining hatten, konnten Sie die verschiedenen Phasen verschieden schnell ausführen. Die mussten nicht zusammengetaktet werden. Und wenn jetzt Ihr Register zurückschreiben zum Beispiel deutlich schneller ging als der Speicherzugriff, dann hat das nichts Großes ausgemacht. Aber jetzt müssen Sie dafür sorgen, dass jede von Ihren Phasen genau gleich lang dauert. Und deshalb verschwenden Sie da etwas Zeit. Das heißt, selbst wenn Sie es hinbekommen, diese Pipelining, perfekt hinzubekommen, sodass alles so durchlaufen kann, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Ein echtes 5-fach Speeder bekommen Sie nicht ganz hin. Aber es wird schneller, es wird merklich schneller. Und das war der wesentliche Grund dafür, warum der MIPS-Prozessor so gut abgehoben hat. Das war der wesentliche Beitrag des Prozessors zur Entwicklung der Mikroprozessoren. Und wie gesagt, dieses Ding finden Sie in jedem modernen Prozessor. Ganz wichtig. So, jetzt haben Sie vielleicht schon gemerkt, dass wir hier zwei Phasen haben, die mit dem Speicher zu tun haben. Wir haben das Instruktionsladen und wir haben das Datenladen bzw. Daten zurückschreiben. Die finden in verschiedenen Phasen statt, aber wenn wir jetzt Pipelining machen, muss das System natürlich in der Lage sein, beides gleichzeitig zu machen. Also einmal das Programm zu laden und einmal Daten zu laden oder zurückzuschreiben. Und um das zu realisieren, stellt sich raus, dass das Ganze dann nachher eher wie ein Stück Harvard-Architektur aussieht. Also so, als ob wir einen getrennten Daten- und Instruktionsspeicher hätten. Und tatsächlich werden die Systeme intern so gebaut, dass sie so aussehen, als ob sie Harvard-Systeme wären, also als ob sie getrennten Daten- und Instruktionsspeicher hätten. Was wirklich verwendet wird, ist eine sogenannte modifizierte Harvard-Architektur. Und das ist eine Architektur, die aus Sicht des Programmierers, der die Pipeline-Phase nicht sieht, sich so verhält wie eine von Neumann-Architektur, aber intern wieder diese Harvard-Architektur verwendet. Wie das Ganze funktioniert, einfach zwei verschiedene Datenbusse, die verschiedene Datenquellen anzapfen. Diese Datenquellen sind nicht direkt der Speicher, sondern sogenannte Caches. Das zeige ich Ihnen nächste Woche, wie das Ganze da funktioniert. Für jetzt nur mal, wir haben da getrennte Datenquellen. So, jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie das mit dem Pipelining gut funktionieren kann und wie da ein Befehl wunderbar direkt nach dem anderen Befehl funktionieren kann. Jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, dass es auch nicht funktioniert, immer so einfach. Was ich jetzt hier mal habe, sind zwei Befehle. Das erste ist ein Additionsbefehl, addi. Der addiert 1 auf T0, schreibt das Ergebnis nach T0. Darunter haben Sie einen Add-Befehl, der nimmt T0 und T1 und schreibt das Ergebnis nach T1. Also hier T0, Ergebnis wird reingeschrieben, wird hier wieder verwendet, wird mit einem alten T1 addiert, hier reingeschrieben. So, führen wir das Ganze mal aus. Moment, ach, ich habe gar kein Bild davon, wie es ausgeführt wird. Also Problem an dieser Stelle ist jetzt, dass dieser Additionsbefehl jetzt von diesem T0 hier abhängt. Und wenn Sie sich jetzt an unser Pipelining hier erinnern, dann sehen Sie hier, dass dieser Befehl ja abhängen wird von den Registerinhalten hier und der andere Befehl wieder nach hier zurückschreiben muss. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass diese Befehle miteinander kommunizieren können. Pipelining klappt hier nicht so einfach. Ich habe unten, glaube ich, doch noch ein Bild, beziehungsweise auf der nächsten Folie. Was wir hier haben, ist ein sogenanntes Hazard. Diese Hazards sind Dinge, bei denen Befehle voneinander abhängen und deshalb nicht direkt gepipelined werden können unter Umständen. Hazard sagt nur, es besteht das Risiko, dass dieser Befehl nicht gepipelined werden kann. Es gibt drei Arten von Hazards in der Praxis, zwischen denen man unterscheidet. Read after write ist eins davon. Das ist ein Lesebefehl, muss auf die Ausführung eines Schreibbefehls erwarten. Das ist genau das, was wir hier haben. Wir haben den addi-Befehl, der ein Ergebnis nach T0 schreibt. Und wir haben den add-Befehl, der aus T0 liest und entsprechend das neue Ergebnis davon braucht. Es gibt aber nicht nur die Read-After-Write-Hazards, sondern auch die Write-After-Read-Hazards und die Write-After-Write-Hazards. Die haben wir aber auf dem MIPS R2000 nicht. Diese unteren beiden finden Sie auf anderen Systemen, die finden Sie teilweise auf Ihren Intel-Prozessoren, aber mit denen werden wir uns hier erstmal nicht beschäftigen. So, um Ihnen zu zeigen, wie ein System sowas auflösen kann und wie es damit doch noch umgehen kann, habe ich Ihnen jetzt hier das Ganze doch nochmal animiert. Die ersten beiden Befehle sind genau die beiden Befehle, die Sie auf der letzten Folie hatten. Und hier habe ich ja nochmal ein paar andere Befehle hinten dran. Und schauen wir jetzt mal, wie der erste Befehl durchläuft. Der erste Befehl läuft jetzt hier durch. Der zweite Befehl wird geladen. Soweit haben wir kein Problem. Dann kommt der erste Befehl zur arithmetisch-logischen Einheit. Und der blaue Befehl will jetzt an dieser Stelle dekodiert werden. Und das würde auch heißen, dass die Register dieses Befehls geladen werden. Jetzt wissen wir aber, dieser blaue Befehl, also Befehl an 0004, dieser Befehl braucht T0, was erst hier ausgerechnet wird. Deshalb lassen wir den nicht weiter wandern, sondern führen hier eine Pipeline-Blase ein. Wir lassen also diesen blauen Befehl warten und die anderen Befehle müssen entsprechend auch warten, während der grüne Befehl weiterwandert. Und jetzt in der nächsten Phase passiert Folgendes. In der nächsten Phase sind wir jetzt mit der Berechnung fertig. Grün schreiben das zurück in das Register und was ich hier mit den Punkten etwas angedeutet habe, ist Folgendes. Das Zurückschreiben passiert in der ersten Hälfte dieses Zyklus und das Auslesen hier aus dem Dekodieren passiert in der zweiten Hälfte des Zyklus. Das heißt, wir können jetzt gleichzeitig, also im selben Zyklus jedenfalls, diesen Befehl hier zurückschreiben lassen und den blauen Befehl auslesen lassen, sodass der blaue Befehl nach der Ausführung dieses Schrittes bzw. gleichzeitig mit diesem Schritt weiter wandern kann. Wir haben jetzt also nur zwei Blasen einfügen müssen, um diesen Befehl korrekt auszuführen. Wir mussten nicht warten, bis der grüne Befehl komplett verschwunden war. So, also wir haben jetzt das Problem dadurch gelöst, dass wir einfach den blauen Befehl aufgehalten haben. Das ist eine durchaus praktikable Ansatz, der wird auch so gemacht. Und mit diesem Ansatz bekommen Sie immer noch in vielen Fällen die Vorteile von Pipelining, aber eben nicht immer. Wenn Ihre Befehle also diese Abhängigkeiten untereinander haben, dann werden diese Blasen eingefügt. Ansonsten kann das System normal weiterrechnen. So, kann dann hier durchwandern. Aber nachdem sich die Prozessorarchitekten eine Weile lang hingesetzt haben, ist ihnen eine noch bessere Lösung eingefallen. Und zwar folgende. Die Prozessorarchitekten haben gemerkt, dass sie immer mehr und mehr Transistoren bekamen, mit denen sie arbeiten konnten und dachten sich, wir könnten doch jetzt eigentlich immer unsere Zwischenergebnisse in einem zusätzlichen Speicher ablegen. Und die Zwischenergebnisse sind solche Sachen wie das, was wir hier rauskodiert haben, was wir hier bei der Vorzeichenerweiterung bekommen haben oder das, was wir aus dem Speicher gelesen haben. Und wir könnten doch jetzt einfach mal dem Prozessor zusätzliche Logik geben, um einfach diese Informationen direkt zwischen den Phasen hin und her reichen zu können. Und dieses Durchreichen ist dann das, was man heutzutage in der Praxis dann auch verwendet. Die Idee ist dabei folgende. Wenn ich jetzt meine Befehle hier ausführe, ich fange also an mit meinem Add-I-Befehl hier vorne und führe den jetzt hier aus, gefolgt von dem Add-Befehl, Register werden geladen, Befehl wird dekodiert, dann wird der Befehl ausgerechnet und jetzt unmittelbar nach dem Ausrechnen steht hier schon fest, was das Ergebnis der Berechnung ist. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Logik haben, was weiß, dass dieser Befehl das Ergebnis braucht und dann kann ich dieses Ergebnis direkt nach hinten durchreichen. Und auf diese Art und Weise kann dann der nächste Befehl direkt darauf zugreifen, Sie bekommen überhaupt keine Blase mehr. Das ist der Idealzustand. Das ist natürlich in vielen Fällen nicht so. Auf dem MIPS-Prozessor konnte man fast alle von den Pipeline-Blasen durch intelligentes Umbauen vermeiden. Auf modernen Prozessoren nicht so sehr, werden Sie beim Messen ab und zu sehen. Eine Sache, bei der es aber auch bei dem MIPS-Prozessor nicht hinhaut, ist, wenn Sie eine Abhängigkeit zwischen einem Ladebefehl und einem folgenden Befehl haben. Denn der Ladebefehl wird ja erst hier beim Datenspeicherzugriff aktiviert und entsprechend ist erst hier diese Information verfügbar. Also hier brauchen Sie immer eine Blase. So, also zusammenfassend. Datenhazards entstehen, wenn Sie Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Operationen haben, die hintereinander kommen. Das können Hazards der Form Lesen nach Schreiben sein, Schreiben nach Schreiben oder Schreiben nach Lesen. Lesen nach Lesen ist kein echtes Hazard. Und diese kann man aber auflösen dadurch, dass man Blasen einführt oder dass man Zwischenspeicher einführt, der es erlaubt, diese Informationen nach hinten durchzureichen. Aber auch dieses Verfahren funktioniert nicht immer perfekt, wie wir gesehen haben. Deshalb kann es aus Sicht des Programmierers wichtig sein, dafür zu sorgen, dass die Befehle in einer bestimmten Reihenfolge angegeben werden. Sie können also oft dadurch, dass Sie Befehle austauschen untereinander, eine Beschleunigung erzielen, auch wenn sich inhaltlich in den Befehlen nichts ändert. So, jetzt habe ich Ihnen die Datenhazards gezeigt und gezeigt, wie diese Ihr Programm langsam machen können. Aber es gibt auch noch eine andere Art von Hazards, die ich Ihnen hier zeigen möchte, und die hat mit Sprüngen zu tun. Und zwar mit bedingten Sprüngen, denn die unbedingten Sprünge sind eigentlich relativ harmlos. Schauen wir uns mal wieder dieses Programm hier an. Wir sehen hier, dass wir hier einen Ladebefehl haben, der von dieser Adresse nach T1 lädt und dann springen wir abhängig von einem anderen Register, das wir schon vorher geladen haben, nach Ziel oder auch nicht. Das heißt, wir laden hier den Wert Wir vergleichen und dann springen wir oder springen nicht. Und wenn wir das Programm jetzt mal durchlaufen lassen, sieht das so aus, dass unser Ladebefehl hier munter durchwandert, weiter nach vorne. Und jetzt ist auf einmal unser Sprungbefehl hier beim Instruktionsdekodieren. So, jetzt haben wir ein Problem. Der Prozessor hat jetzt hier dieses 0008 geladen, also dieses LB. Aber was ist jetzt, wenn wir den Sprung tatsächlich nehmen, also wenn wir wirklich springen? Dafür verwenden wir den Begriff, den Sprung nehmen übrigens. Das ist eine nützliche Phrase hier. Wenn wir also diesen Sprung nehmen an dieser Stelle, dann haben wir hier eigentlich die falsche Instruktion geladen und wir wollten eigentlich diese hellblaue Instruktion und nicht diese, was ist das bei mir? Ich habe keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Also irgendwas Dunkles. Nicht die, also eine helle Instruktion und keine dunkle Instruktion wollen wir hier laden an dieser Stelle. Wie gehen wir damit um? Nun, eine Variante ist, dass wir einfach sagen, dass wir hier eine Pipeline-Blase an dieser Stelle haben. Eine andere Variante ist, dass wir diese Instruktion wieder herauswerfen, wenn wir den Sprung nehmen. Das heißt, wir fügen eine Pipeline-Blase nur dann ein, wenn wir merken, dass wir den Sprung wirklich nehmen müssen. Wir laden also einfach mal, haben ein bisschen Logik drin, was dynamisch Blasen einfügen kann. Und wenn dann tatsächlich der Sprung genommen wird, dann laden wir diesen Befehl. So, das heißt, dass wir eine Blase bekommen, genau dann, wenn wir die falsche Annahme darüber machen, ob wir springen oder nicht. Lassen Sie sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Sie bekommen eine Blase, wenn Sie den Sprung falsch vorhersehen. Also wenn Sie glauben, dass Sie ihn nehmen, ihn aber nicht nehmen. Oder wenn Sie glauben, dass Sie ihn nicht nehmen, den Sprung aber doch nehmen. Und diese Fragestellung hat auch wieder den Prozessorarchitekten wieder viel Freude bereitet, insofern als dass sie was zu basteln hatten. Werde ich Ihnen gleich zeigen, wie Sie damit umgehen. Hier nochmal kurz zur Zusammenfassung. Der Programmzähler selbst wird ja, wie ich gesagt habe, direkt beim Instruktionenladen erhöht und beim Instruktionendekodieren können wir schon feststellen, ob wir springen oder nicht, also eine Phase später. Aber das ist eine Phase Unterschied. Und entsprechend haben wir jetzt die Wahl, die Annahme zu machen, dass wir den Sprung nicht nehmen oder dass wir den Sprung nehmen und in beiden Fällen liegen wir natürlich immer mal falsch. Zum Glück haben die Prozessorarchitekten sich jetzt hier verschiedene Möglichkeiten ausgedacht, das Ganze zu verbessern. Und die drei Möglichkeiten, die es hier gibt, sind die sogenannte statische Verzweigungsvorhersage, die verzögerte Verzweigung und die dynamische Verzweigungsvorhersage. Alle von diesen Verfahren wurden ausprobiert. Alle von diesen Verfahren finden Sie in Prozessoren. Die verzögerte Verzweigung finden Sie, glaube ich, nur in MIPS-Prozessoren inzwischen. MIPS und Spark, glaube ich, verwenden die. Also durchaus in Produktionsprozessoren noch. Die dynamische Verzweigungsvorhersage finden Sie auf allen aktuellen Prozessoren. Und die statische Verzweigungsvorhersage finden Sie, ich glaube, auch auf allen aktuellen Prozessoren. Nein, auf den aktuellen MIPS finden Sie nicht mehr. Auf dem aktuellen Intel finden Sie definitiv. Also auf diesen beiden weiß ich es. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, ob sie drauf ist oder nicht. So, fangen wir mal mit der einfachsten davon an. Das ist die statische Verzweigungsvorhersage. Die gab es eine Zeit lang auf dem MIPS, und zwar auf dem R4000 wurde die eingeführt. Und die Idee war einfach, dass man zwei Sprungbefehle hat. Und der eine Sprungbefehl sagt, hier springe ich und ich gehe davon aus, dass ich meistens den Sprung nehme. Und der andere sagt, hier springe ich und ich gehe davon aus, dass ich diesen Sprung meistens nicht nehme. Und deshalb hat MIPS da einfach den BGTZL eingeführt, wunderbar auszusprechen. Und dieser Befehl sagt eben, dass wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich den Sprung nehmen. Und auf diese Art und Weise kann jetzt der Übersetzer dem Programm mit auf den Weg geben, ob der Übersetzer glaubt, dass der Sprung genommen wird oder nicht. Wenn Sie zum Beispiel eine Vorschleife übersetzen, gehen Sie davon aus, dass Sie meistens wieder zurück zum Anfang der Schleife springen, nur einmal ganz am Ende rausspringen. Also markieren Sie Ihre Sprünge entsprechend. Den Wiederholungssprung machen Sie, wahrscheinlich nehme ich den, und den Raussprung markieren Sie, wahrscheinlich nehme ich ihn nicht. Das hilft. Das macht tatsächlich, wenn Sie Ihr Programm hinreichend oft ausführen, führt das dazu, dass dieses Programm weniger Pipeline-Blasen hat, also schneller läuft. Also in der Summe bewährt es sich. Aber die Alternativen haben sich als effektiver herausgestellt. Allerdings wird dieses teilweise auch mit den Alternativen noch kombiniert. Die beiden Alternativen, die sich relativ gut bewährt haben, auch wenn nicht alle davon auf allen Prozessoren eingesetzt werden, sind die verzögerte Verzweigung zum einen und zum anderen zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie noch die dynamische Verzweigungsvorhersage. Die verzögerte Verzweigung basiert auf der Idee, dass wir ja einfach unseren Code ein wenig umbauen könnten und dadurch die Pipeline geschickter ausnutzen. Das heißt, was die Leute sich gedacht haben, beim MIPS R10.000 wurde das, glaube ich, das erste Mal verwendet, ist, dass, na gut, wir müssen den nächsten Befehl ja laden, weil er der nächste in der Reihe ist. Also machen wir einfach die Semantik unseres Prozessors ein wenig anders und sagen, dass jeder Befehl, der nach einem Sprungbefehl kommt, immer ausgeführt wird. Punkt. Egal, ob der Sprung genommen wird oder nicht. Okay, jetzt habe ich noch was hinter dem Punkt gesagt. Aber Aussage ist, der Befehl wird ausgeführt, ob wir ihn brauchen oder nicht. Und es ist als Aufgabe des Prozessors, Entschuldigung, des Übersetzers, dafür zu sorgen, dass dieser Befehl etwas Sinnvolles macht. In unserem Fall hier unten wird also dieser Ladebefehl hier ausgeführt, wenn wir den BIQZ ausführen, egal ob wir springen oder nicht. Diese Variante hat einen riesengroßen Vorteil, und zwar haben Sie Ihren Prozessor sehr einfach konstruiert. Sie brauchen also keine komplizierte Logik in Ihrem Prozessor, um damit umzugehen. Sie machen einfach keine Sonderbehandlung für diesen Fall und somit haben Sie Ihr Silikon einfach gehalten. Das ist gut, bewährt sich, aber Ihr Compiler muss in der Lage sein, das auszunutzen. Ihr Compiler muss in der Lage sein, vorherzusehen, dass es hier Befehle gibt, die immer hinten dran ausgeführt werden und muss die da reinstecken können. Und wenn er das nicht kann, dann muss er eben einen No-Op-Befehl reinstecken, dann haben Sie wieder die Pipeline-Blase drin. Ja?
Muss man doch ziemlich da wieder darauf achten, dass man keine Schreibbefehle nach einem Sprungbefehl hat. Weil dann würde man sich wieder die Finger verbrennen, wenn man auf selben oder auf Registern arbeitet, die man später eigentlich wieder verwenden will, mit allen Daten. Muss man ja dann aufpassen, dass man.
Richtig, Sie müssen sehr aufpassen, was Sie danach machen. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass der Befehl danach ausgeführt wird. Das heißt, wenn wir, machen wir mal ein Beispiel, bei dem das unproblematisch ist, obwohl geschrieben wird. Wenn wir jetzt hier haben, sagen wir mal, add $T0 oder add i $T0, T0,1 und hier haben wir ein BEQZ nach Ziel, Moment, von sagen wir mal S3, Ziel, dann, wenn das der Code ist, den Sie haben wollen, können Sie einfach den gewünschten Code erreichen, indem Sie diese beiden Befehle austauschen. Und das führt jetzt an dieser Stelle dazu, dass Sie als händischer MIPS-Programmierer das relativ leicht umsetzen können und wenn Sie sich daran erinnern, dass jetzt dieser Befehl immer mit ausgeführt wird, haben Sie keine Probleme bei der ganzen Sache. Sie haben natürlich immer noch, wie Sie richtig gesagt haben, die Abhängigkeiten untereinander, die Schreibabhängigkeiten und die Zieladresse muss durchaus wissen, dass jetzt hier gerade nach T0 geschrieben wurde und dass dieser Befehl jetzt eben gerade kam, ansonsten bekommt sie eine Blase. Ich glaube, das war das Wesentliche, worauf Sie raus wollten.
Ja, dieses, wenn ich jetzt nach dem Sprung was schreiben würde im Register,
Ach so, ja. Also, richtig, richtig. Genau. Sie haben recht, Sie müssen als Programmierer jetzt umdenken, wenn Sie diese Struktur verwenden. Sie müssen ganz gezielt davon ausgehen, das ist jetzt so, meine Befehle sind anders kodiert und ich muss einfach nützliche Befehle hier reinlegen oder einen NOP. Also nicht einfach mal einen Befehl reinlegen, der eigentlich nur im False-Fall ausgeführt werden soll. Wenn das ein Befehl ist, der nichts machen würde, hätten Sie auch von vornherein schon darüber lassen können. Fast.
Außer den Sprung gelegt wäre.
Genau. Und das ist teilweise das Problem. Und an der Stelle geht es dann natürlich nicht mehr. Und ein anderes Problem kann sein, wenn das selbst dann nochmal ein Sprung ist. Und wobei das unwahrscheinlich ist, zugegebenermaßen, aber passiert auch. Also, Sie müssen ein bisschen aufpassen bei der ganzen Sache. Normalerweise kümmert sich da, wie gesagt, der Compiler drum, aber wenn Sie das Ganze von Hand schreiben, was manchmal nötig ist, müssen Sie da an dieser Stelle vorsichtig sein. Also die Leute, die Kernel-Bootloader schreiben, die müssen oft sowas anfassen und die verbrennen sich da gerne die Finger dran und sind dann natürlich gerade in einem Modus, in dem es besonders schwer zu debuggen ist, wie das halt immer so schön zusammenfällt. So, also, jetzt haben Sie zwei Methoden gesehen, um die Blasen in der Verzweigung zu vermeiden. Eine davon, dass wir statisch dem System sagen, wahrscheinlich nehme ich hier, wahrscheinlich nehme ich nicht und dann hoffen, dass die Statistik in unserem Sinne agiert. Die andere, die einfach sagt, ich führe den nächsten Befehl einfach immer aus. Auf diese Art und Weise bekommen Sie nie Blasen, wenn Sie keinen NOP einführen müssen. Wenn Sie einen einführen müssen, bekommen Sie immer eine Blase. Und jetzt haben wir die dritte Methode, die sich als sehr gut in der Praxis bewährt hat. Und das ist die dynamische Verzweigungsvorhersage. Die Idee bei der dynamischen Verzweigungsvorhersage ist, dass Sie dem Prozessor noch ein paar zusätzliche Speicherzellen geben. 4096, so eine Zahl, die ich bei einem Prozessor mal gefunden hatte. Und diese Tabelle merkt sich dann, welche Sprungbefehle genommen, das letzte Mal genommen wurden oder nicht genommen wurden. Und abhängig davon sagen Sie voraus, ob der nächste Befehl wieder genommen, der nächste Sprung an dieser Adresse wieder genommen wird oder wieder nicht genommen wird. Das heißt, wenn Sie in einer Schleife sind, sagen Sie vielleicht beim ersten Mal den Sprung falsch voraus, aber wenn Sie dann wieder vorbeikommen, haben Sie jetzt die Informationen vom letzten Mal und sagen jetzt, letztes Mal habe ich diesen Sprung nicht genommen, also gehe ich jetzt davon aus, ich nehme ihn wieder nicht. Und rein statistisch stellt sich raus, das funktioniert relativ gut, aber nicht perfekt. Denn es kann jetzt natürlich passieren, dass Sie in irgendeinem Fall sind, in dem Sie 100 mal 0 haben, dann zweimal hintereinander 1 und dann wieder 0. Also 100 mal hintereinander springen Sie nicht, dann springen Sie zweimal, dann springen Sie wieder nicht. Und an dieser Stelle schaltet jetzt Ihr System den Zustand unter Umständen wieder um und glaubt jetzt nach den zweimal Springen, dass Sie tatsächlich jetzt immer springen, obwohl das statistisch immer noch unwahrscheinlich ist, und sagt dann wieder falsch vorher. Also so richtig schlau und perfekt sind diese Systeme nicht, aber sie funktionieren relativ brauchbar. Es gibt zwei Verfahren, also zwei Mengen an Intelligenz, die man gerne hineinsteckt. Die eine Menge an Intelligenz ist ein Bit, bei dem man einfach sagt, merkt ihr den letzten Zustand, und Vorhersage ist identisch zum letzten Zustand. Das ist die sogenannte Ein-Bit-Sprungvorhersage. Und das andere ist die sogenannte 2-Bit-Sprungvorhersage, und die merkt sich 2-Bit an Zustand. Diese merkt sich in einem Bit, was sie wahrscheinlich vorhersagen wird, und im anderen Bit, was sie zuletzt gesehen hat. Und die Idee ist folgende: Sie fangen auf einem Zustand an, meistens diesem hier oder diesem hier. Das wird übrigens bei dem Intel-Prozessor so gehandhabt, dass der Intel-Prozessor in der Codierung der Befehle selbst vorgibt, ob wir hiermit oder hiermit anfangen sollen. Das wird so gemacht auf dem Intel-Prozessor. Ich glaube, wenn Sie zurückspringen im Speicher, dann geht er davon aus, es wird genommen. Und wenn nach vorne gesprungen wird, geht er davon aus, dass nicht genommen wird. Und das kann der Übersetzer entsprechend ausnutzen. Und Sie fangen also einen von diesen beiden Zuständen an, sagen wir mal hier. Und wenn Sie jetzt zu Ihrem Sprung kommen, schauen Sie nach, was Sie wirklich machen. Also Sie sagen jetzt Vorhersage, ich nehme diesen Sprung nicht. Angenommen, Sie hatten recht, der Sprung wird tatsächlich nicht genommen. Dann gehen Sie in diesen Zustand und in diesem Zustand sind Sie sich jetzt relativ sicher, dass Sie nicht nehmen werden. Und selbst wenn jetzt einmal doch genommen wird, gehen Sie immer noch in den Zustand, in dem Sie weiter vorhersagen, ich nehme nicht. Und im Zweifelsfall springen Sie wieder hier zurück. Und Sie müssen jetzt zweimal in Folge den Sprung nehmen, damit Sie zur Vorhersage nehmen übergehen. Grund dafür ist, dass wenn Sie verschachtelte Schleifen haben, Sie immer einmal falsch vorhersagen. Wenn Sie eine Schleife der Form haben, vor irgendwas und nochmal vor irgendwas, dann wird dieses immer als bedingte Sprünge übersetzt. Das heißt, das wird dann zu einem sagen wir mal, BEQZ hier und einem BEQZ hier. Und der springt nach A, der springt nach B, und wir haben A hier für die innere Schleife und B hier für die äußere Schleife. Und wenn Sie jetzt durch diese Schleifen durchlaufen, dann sehen Sie jetzt für diese innere Schleife hier, dass wir meistens dann diesen Sprung hier nehmen werden. Das heißt, wir merken, der Zustand ist genommen. Also merken uns, dieser Sprung wird immer genommen, zählen das alles hintereinander. Und dann irgendwann sind Sie hier mit dieser Schleife fertig, laufen in die äußere Schleife und entsprechend, wenn Sie das machen, merken Sie hier, letzter Zustand war, ich habe diese Schleife, ich habe diesen Sprung nicht genommen. Das ist jetzt bei der Ein-Bit-Sprung-Vorhersage. So, dann springen Sie hier außen wieder zurück und laufen jetzt wieder in die Schleife rein. Und beim ersten Durchlauf glauben Sie jetzt wieder, der Sprung wird nicht genommen, weil das letzte Mal so war. Aber jetzt sind Sie natürlich in einem neuen äußeren Durchlauf und wahrscheinlich nehmen Sie jetzt diesen Sprung doch wieder. Und das vermeidet genau die 2-Bit-Sprungvorhersage. Bei der 2-Bit-Sprungvorhersage merken Sie sich irgendwann, wenn Sie diesen Sprung immer nehmen, merken Sie sich 2-Bit, merken Sie sich irgendwann, ich bin jetzt in der Vorhersage 1-1, also Sprung wird immer genommen. Und wenn Sie jetzt einmal den Sprung dann doch nicht nehmen, dann gehen Sie in den Zustand 1-0 über. Also letztes Mal habe ich nicht genommen, aber ich sage immer noch, woher das genommen wird. Und entsprechend, wenn Sie dann aus Ihrer äußeren Schleife wieder reinkommen, sind Sie sich jetzt zwar ein bisschen unsicher, wenn Sie der Prozessor sind, aber Sie sagen trotzdem noch vor, Sie sagen trotzdem noch voraus, dass Sie den Sprung nehmen, womit Sie richtig liegen und somit das Ganze hier wieder auf 1,1 korrigieren. Und verschachtelte Schleifen sind sehr wichtig, gerade in den performanzrelevanten Berechnungen, also in der wissenschaftlichen Informatik sehen wir das sehr oft, dass die Leute Matrixmultiplikationen machen und dort viele enge Schleifen haben, die miteinander verschachtelt sind. Wie gesagt, genau dieses Problem wird hiermit gelöst. Und hiermit dürfen Sie auch in der Übung dann nochmal spielen. Damit haben Sie jetzt auch die sogenannten Kontrollflussersatz gesehen. Datenersatz waren das erste, was wir hatten. Das waren Abhängigkeiten beim Lesen und Schreiben durch die Hersatz. Read-After-Write-Hazards in unserem Fall. Und hier bei den Kontrollfluss-Hazards sehen wir jetzt Abhängigkeiten dadurch, dass wir nicht wissen, ob der Sprung genommen wird oder nicht. Als Lösungen haben wir gesehen die statische Verzweigungsvorhersage, dadurch, dass der Programmcode selbst sagt, ob genommen wird oder nicht. Die verzögerte Verzweigung, die einfach diesen Punkt ignoriert und sagt, ich führe den nächsten Befehl so oder so aus. Und die dynamische Verzweigungsvorhersage, die sich merkt, was wir zuletzt gemacht haben und dann statistische Vorsagen daher trifft. So. Damit habe ich nur noch sehr wenig Material für heute. Die eine Sache, die ich Ihnen noch erklären wollte, ist die sogenannte superskalare Ausführung. Die lässt sich eigentlich sehr gut auf dieser einen Folie zeigen. Die Idee bei der superskalaren Ausführung ist, dass Sie, wenn Sie mehrere Befehle hier haben, ich habe jetzt mal hier Befehle, dass Sie diese Befehle zwischen zwei verschiedenen Befehlspipelines einfach aufteilen. Das ist jetzt eine zweifach superskalare Architektur. Wenn Sie einen modernen Rechner haben, haben Sie meistens eine vierfach superskalare Architektur. Das heißt, Sie haben dann mehrere verschiedene Pipelines, um verschiedene Befehle abzuarbeiten untereinander. Natürlich brauchen Sie noch einiges an Mechanismen, um jetzt zwischen den Pipelines die Abhängigkeiten untereinander abzugleichen. Und Sie werden oft Pipeline-Blasen da einfügen müssen, gerade auch wenn Sie interessante Berechnungen haben. Das Problem lässt sich dann an dieser Stelle nicht vermeiden, aber das ist ein Grund dafür, warum Sie teilweise, wenn Sie selbst einen etwas älteren Prozessor laufen lassen, in der Lage sind, eine Rate von Instruktionen pro Zyklus erreichen zu können, die größer als 1 ist. Weil in der superskalaren Ausführung, wenn Sie wirklich unabhängige Berechnungen haben, diese beiden verschiedenen Pipelines unter Umständen unabhängig voneinander rechnen können. So. Haben Sie jetzt zur superskalaren Ausführung oder zu den Hazards noch Fragen? Oder zu sonst irgendetwas, was wir heute behandelt haben? Gut, dann möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Pipelining ist die wesentliche Technik, die wir heute behandelt haben. In dieser Technik geht es darum, dass wir verschiedene Komponenten des Prozesses effektiver verwenden, indem wir die Ausführung in mehreren Phasen staffeln. Und dadurch mehrere Instruktionen gleichzeitig durch den Prozessor durchleiten können, jeweils in einer anderen Phase. Da die Befehle untereinander Abhängigkeiten haben können, entstehen sogenannte Hazards, die Abhängigkeiten zwischen den Befehlen darstellen. Die können wir auf verschiedene Arten und Weisen auflösen, nicht immer, aber oft. Und eine der Varianten bei Datenhazards ist, dass wir Informationen nach hinten durchreichen. Eine andere Variante bei Sprunghazards ist, dass wir besser vorhersagen, ob ein statistisches Ereignis stattfindet oder nicht. Wenn unsere Versuche, das Ganze zu beschleunigen, fehlschlagen, dann müssen wir eine sogenannte Pipeline-Blase einfügen und auf diese Art und Weise das Programm etwas verlangsamen. Schließlich gibt es noch eine Art von Hazards, auf die ich nicht eingegangen bin. Das sind die sogenannten strukturellen Hazards. Und das sind Hazards, die entstehen auf komplexeren Architekturen, teilweise auch zum Beispiel auf dem Intel-Prozessor, wenn Sie Subsysteme verwenden, die nicht Teil des Pipelinings sind. Das passiert dann, wenn Sie irgendwelche Spezialbefehle haben, zum Beispiel Quadratwurzel könnte durch ein Sonderstück an Silikon repräsentiert sein, die dann, von der es vielleicht sogar nur eine Repräsentierung gibt, die dann von beiden Pipelines vielleicht sogar gleichzeitig verwendet wird, wenn sie superskalar sind und auf diese Art und Weise Ihnen alles stark verzögern kann, wenn Sie sie verwenden. Das ist aber sehr prozessorabhängig. Und finden wir so auf dem MIPS auch nicht. Also auf den Teil des MIPS, die wir behandelt haben, jedenfalls nicht. So, wenn Sie noch Fragen haben, lassen Sie mich bitte wissen. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und werde Ihnen nächste Woche mehr über den Speicher erzählen.